Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Heute mit Stimmen zur Geschlechterdebatte um die algerische Boxerin Khedive bei den Olympischen Spielen. Zudem geht es um die Frage, ob der vom US-Halbleiterhersteller Intel angekündigte Sparkurs Auswirkungen auf die in Deutschland geplante Fabrik haben könnte. Doch zunächst weitere Kommentare zu dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Man könne ohne Frage von einer diplomatischen Meisterleistung sprechen, meint das Handelsblatt. Sie konnte nur funktionieren, weil alle zusammengearbeitet haben und weil zwischen US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar ein tiefes Vertrauensverhältnis besteht. In die Freude über die Rückkehr der zu Unrecht gefangenen Menschen, wie dem mutigen US-Journalisten Evan Gershkovich, mischt sich jedoch ein Unbehagen darüber, welches Signal ein Rechtsstaat wie Deutschland damit an Autokraten wie Putin sendet. Wenn der Preis stimmt, sind wir bereit, auch einen verurteilten Mörder, der im Auftrag des russischen Staates gehandelt hat, freizulassen. Auch andere Autokraten weltweit könnte der Deal auf Ideen bringen, vermutet das Handelsblatt. Der Standard aus Wien spricht von einem großen Erfolg Putins. Weltweit gilt in Geheimdienstkreisen ein Versprechen. Niemals lässt man einen im Feindesland inhaftierten Kollegen im Stich. In einem Ringtausch hat Putin den sogenannten Tiergartenmörder Vadim Krasnikow zurückgeholt. Das festigt Putins Position im Machtapparat. Wichtiger als das ist allerdings der außenpolitische Erfolg. Russland spielt in der Weltpolitik wieder eine Rolle. Das ist keine unbedeutende Regionalmacht mehr, wie einst US-Präsident Barack Obama spottete. Gleichzeitig demütigte man die Deutschen. Und die freigelassenen russischen Oppositionellen, die wird Putin verschmerzen können. Im Exil werden sie schnell vergessen sein, in der russischen Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielen, so das Kalkül, analysiert die österreichische Zeitung Der Standard. Die Berliner Morgenpost hebt hervor, die Heimkehr der Gefangenen beschere Kanzler Scholz positive Bilder in einer Zeit, in der die Ampelkoalition durch das Gezerre um den Haushalt erneut in Turbulenzen gerät. Das Gleiche gilt für die andere Seite des Atlantiks. Die Rückkehr der US-Häftlinge gibt sowohl Biden als auch der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Auftrieb und erhöht vielleicht die Aussicht, dass in Washington in den kommenden Jahren weiter eine konstruktive Partnerin sitzt. Auch dies mag ein Hintergedanke von Scholz gewesen sein, spekuliert die Berliner Morgenpost. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg kritisiert, es ist bezeichnend für unser Land, dass die Freude über den gelungenen Gefangenenaustausch mit Russland sofort wieder überschattet wird von Bedenken gegen die Freilassung eines in Deutschland rechtskräftig verurteilten Mörders. Im Verhältnis zu Russland kommt man derzeit mit rechtsstaatlichen Prinzipien oder gar moralischen Überzeugungen nicht weiter. Es geht schlicht um Interessen, um die Auslotung und Abwägung des jeweils eigenen Vorteils. Es ist der Bundesregierung hoch anzurechnen, dass sie ihre Schutzverantwortung gegenüber ihren eigenen Bürgern über diese Bedenken gestellt hat, urteilt die Nordwestzeitung. Die Freie Presse aus Chemnitz blickt zurück. In Deutschland erinnern sich manche an die harte und damals von der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft geteilten Haltung des Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der den Austausch von RAF-Gefangenen gegen Geiseln strikt abgelehnt hatte. Muss also künftig Putin nur genug westliche Staatsbürger inhaftieren, um in Washington und Berlin jedwede Art von Zugeständnissen erpressen zu können? Die Frage muss man zumindest stellen dürfen. Allerdings sollte im konkreten Fall mitbedacht werden, dass der Westen durch handfeste, falsche politische Entscheidungen, nicht durch humanitäre Gesten, viel zu lange ökonomisch erpressbar, mindestens aber stark abhängig gewesen war, argumentiert die Freie Presse. Themenwechsel. Der Berliner Tagesspiegel bemerkt zur Geschlechterdebatte unter anderem um die algerische Boxerin Iman Khedive bei den Olympischen Spielen. Dabei kursieren nicht nur allerhand Falschinformationen. Überdies ist es wieder einmal eine Sportlerin, die ihr Frausein beweisen muss, nachdem sie eine starke Leistung erbracht hat. Nach dem Motto, sie performt überragend, also kann sie doch gar keine Frau sein. Iman Khelif wurde bei der WM im vergangenen Jahr ausgeschlossen, weil sie dem Weltboxverband zufolge den DNA-Test nicht bestanden haben soll. Statt der XX-Geschlechterchromosomen sollen bei ihr XY-Geschlechterchromosomen nachgewiesen worden sein. Sollte das stimmen, wäre Khelif womöglich intergeschlechtlich. Bewiesen ist das aber nicht. Fest steht, sie wurde als Mädchen geboren, ist laut Pass eine Frau und identifiziert sich selbst als Frau. Bei Olympia spielen Chromosomen beim Boxen keine Rolle. Dass Khelif in Paris in den Ring steigt, ist in jedem Fall rechtmäßig, vermerkt der Tagesspiegel. Die Neue Zürcher Zeitung ist anderer Meinung. Dieser verklemmte, intransparente und ideologisch verbrämte Umgang mit dem Thema Geschlecht im Sport ist absurd. An wohl kaum einem anderen Ort außer der Medizin sind die Trennung der Geschlechter und die Anerkennung der biologischen Geschlechtsunterschiede so essentiell wie hier. Männer sind stärker und schneller und ihre Weltrekorde liegen im Schnitt mindestens um 10% höher als jene der Frauen. Männer und Frauen gegeneinander antreten zu lassen, ist schlichtweg unfair. Und da ist das soziale Geschlecht, Gender, herzlich egal. Die körperliche Realität zählt, befindet die NZZ aus der Schweiz. Vor dem Hintergrund der Diskussion, die auch die Boxerin Lin Yutin aus Taiwan betrifft, verlangen die Kieler Nachrichten, es muss Klarheit her. Gleiche Regeln in Sachen Sextests bei allen internationalen Veranstaltungen bis hin zu Olympia. Ansonsten wird sich die ohnehin umstrittene Sportart Boxen immer Vorwürfen ausgesetzt sehen. Das finden viele Konkurrentinnen verständlicherweise unfair. Mindestens genauso unfair ist aber die unhaltbare Situation für Iman Khelif und Ling Yuting. Sie werden aus aller Welt beschimpft, darunter von Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Und viele von denen, die sich gerade aufregen, haben wenig bis keine Ahnung von dem ganzen Thema. Sie hörten die Meinung der Kieler Nachrichten. Abschließend geht es um den US-Chip-Hersteller Intel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist auf die jüngsten Geschäftsergebnisse. Der einstige Branchenprimus der Halbleiterindustrie rutscht tiefer in die Krise, verpasst sich ein massives Sparprogramm und streicht tausende Stellen. Lässt das nun auch die mit viel politischem Pomp verkündeten milliardenschweren Investitionen in Europa auf der Kippe stehen? Noch nicht, denn nach allem, was seitens des Vorstandes derzeit zu hören ist, wird der von der öffentlichen Hand massiv subventionierte Bau der neuen Fabriken in Deutschland, Polen und Irland weiter vorangetrieben. Allerdings hat Intel seine ursprünglich für Frankreich und Italien vorgesehenen Projekte schon vor Wochen auf Eis gelegt. Damit werden zwei Knotenpunkte im geplanten europäischen Netzwerk des amerikanischen Chipherstellers bis auf Weiteres erst einmal nicht geknüpft. Und das ist keine Lappalie, unterstreicht die FAZ. Die Börsenzeitung gibt zu bedenken, innovative und daher wachstums- und ertragsstarke Unternehmen sind auf öffentliche Fördermittel nicht angewiesen und bei der Inanspruchnahme mitunter zurückhaltend, da sie auch Auflagen und Einmischung von staatlicher Seite gegen den Wert des geschenkten Geldes abwägen. Intel wurden vom Bund für die geplante Fabrik in Magdeburg 10 Milliarden Euro zugesagt, ein Drittel der Investitionssumme. Angesichts der desolaten Verfassung des Konzerns sollten in Berlin die Alarmglocken schrillen, meint die Börsenzeitung. Zum Ende der Presseschau. Die Redaktion dieser Ausgabe hatte Jan Altmann und der Sprecher war Christoph Wittelsbürger.